Wer hat schon mal Hamlet von William Shakespeare gehört? Oder vielleicht schon mal gesehen sogar. In dieser Tragödie kommt der ganz berühmte Satz vor. Wisst ihr welchen? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und um diese Frage geht es. Gegen Schluss. Darf ich einfach mal sein? Müde sein? Darf ich mal glücklich sein? Einfach mal zufrieden? Trauernd? Darf ich einfach mal am Anschlag sein? Oder gewundrig? Oder lebe ich aus dem Tun? Gut, muss ich noch organisieren, noch etwas probieren, noch etwas muss ich noch präsentieren, noch etwas muss ich noch studieren. Ich muss noch rumchauffieren, bis ich dann explodiere. Die Frage habe ich mir die Woche ein paar Mal gestellt. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Wir führen Geschichte von Jesus fort und ich freue mich, eine weitere Etappe aus seinem Leben anzuschauen. Bis jetzt haben wir seine Geburt, seine Taufe und das letzte Mal haben wir die Versuchung angeschaut. Und jetzt gehen wir einfach der Reihe nach weiter. Und so lese ich euch aus Matthäus 4, wie es weitergeht. Ich lese euch Matthäus 4, Verse 12 bis und mit 16. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Da steht einfach gerade so nach der Versuchung. Was heißt das geografisch? Hier haben wir den See Genezareth. Wir haben die Wüste ganz rechts aus. Doch, es bleibt ganz rechts aussen. Wir haben Galiläa, wir haben Nazareth und wir haben oben eben Kapernaum, je nach Übersetzung, wie man das schreibt. Und Jesus war unterwegs, eben in der Wüste war er, zurück von Nazareth, Galiläa-Gebiet herum und ist nachher rübergegangen auf Kapernaum, in die Stadt hinein, in den Ort, in die Gegend hinein, wo eben im Jesaja schon gesagt hat, er wird dort herkommen, Jesaja 8. Vers 23 und 9, Vers 1. Dort hat Jesus gewirkt. Und wenn man jetzt die weitere Story anschaut, was Jesus gemacht hat, dann können wir uns das vorstellen, wo das etwa nicht war. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am See Genezareth war? Ein paar, ich noch nicht. Aber die dort waren, können sich vorstellen, wie das etwa aussieht. Und sonst sind so die Jesus-Filme, die man so manchmal sieht, vielleicht eine Hilfe, dass man so ein bisschen vielleicht reindenken kann, wie das so geografisch und landschaftlich aussehen hat. Die Stämme von Sebulon und Naphtali sind 732 vor Christus von den Assyrern verschleppt worden. Und seitdem ist das Gebiet am See Genezareth und ganz Galiläa, eben das ist das ganze westliche Gebiet dort, von vielen Nicht-Israeliten bewohnt gewesen. Und die jüdische Kultur hat sehr stark darunter gelitten. Mit anderen Götter verehrt, hat andere Sprachen geredet. Und die jüdischen Vorschriften und Traditionen sind in einer Spannung mit den anderen Bewohnern. Oder anders formuliert, die Kultur und der Glaube verwässern sich mehr und mehr an der Umgebung. Er verliert an Wert und auch an Schärfe. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, wir wagen den Vergleich ins Heute über zu tun. Zwar stehen unsere christlichen Werte und Überzeugungen und Weltansichten mehr und mehr auch in der Schweiz in einer gewissen Spannung mit dem, was die Gesellschaft um uns herum für Werte hat. Aber so herausgefordert, wie es die Juden damals waren, sind wir heute noch lange nicht. Dass wir das Verhältnis haben. Und Jesus hat sich zu den Israeliten in der dunklen Randzone rund um den See Genezareth aufgemacht, weil ihnen möchte er als erstes dienen. Und wir erinnern uns, er hat noch keine Jünger. Er ist ganz allein unterwegs, geht an den See Genezareth, geht zu diesen Leuten hier und er zeigt durch seinen Weg und seine Hinwendung, dass er eigentlich auch sein Evangelium diesen Nicht-Israeliten bringen will. Und dann lese ich weiter. Seit der Zeit fing an, Jesus zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist die Botschaft, die Jesus in das Land hineinbringt. Alle Bewohner von dieser Stadt rund um den See Genezareth. Es ist übrigens eins zu eins die genau gleiche Aussage, wie sie Johannes der Täufer schon am Jordan zu den Juden zugerufen hat. Johannes und Jesus bereitet Menschen auf Jesus und auf sein Kommen vor, auf sein Wirken, auf seine Erlösung. Das tut Buße heisst, kehret um. Die Menschen werden gewarnt. Und das Volk damals folgt dieser Warnung. Das zeigt sich, wie so viele Leute zum Johannes der Täufer gekommen sind und haben sich taufen lassen und sie bekennen ihre Sünden. Also kehret um, das Himmelreich ist näher gekommen, kann eine Botschaft überhaupt noch klarer und deutlicher formuliert werden. Kehret um, das Himmelreich ist nach. Und wir vor 10 Tagen, ja mittlerweile sind es fast 2 Wochen, sind wir in Saasgrund gsi und überall hat es so Warnungen gsi, Lawinengefahr. Jeder App, wo du warst, hat gesagt, Achtung, Lawinengefahr. Sogar die Lifte waren überall geschlossen. Und wir wissen, vor 2,5 Wochen haben gewisse Leute den Weg ignoriert, all die Warnungen. Und die haben dann in Zermatt tragisch ihr Leben verloren. Und jemand ist immer noch dort. Wer rechtzeitig umkehrt, rettet sein Leben. Und genauso lebensverändernd oder lebensrettend wird auch der Warnruf von Gott zur Umkehr sein. Auf welchem Weg befindest du dich gerade jetzt? Führt dich der Weg, auf dem du jetzt gehst, von Gott weg oder hin zu ihm? Wenn du erkennst, dass jetzt Weg eingeschlagen hast, wo dich von Gott entfernst, dann halt jetzt an. Mach nicht weiter wie bis jetzt. Komm zurück zu Jesus. Nicht, dass es dir ähnlich geht wie diesen 6 Leuten in Zermatt, die die Warnungen alle einfach ignoriert haben. 7 Kapitel später schaut Jesus genau auf die Zeit am See Genezareth zurück. Und dort stellt er fest, dass Kapernaum trotz dem Eingreifen von Gott sich Jesus zuwendet. Nein. Es steht nämlich, und du, Kapernaum, du wirst bis zum Himmel erhoben werden, Fragezeichen, du wirst bis zur Hölle hinabfahren, wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind. Es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land von Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Krasse Aussage. Über Sodom kehrt um, nicht umkehrt. Und da war ich verglichen mit Sodom und Gomorra, also Kapernaum. Und die Antwort ist krass. Und jetzt folgt ein wichtiger Moment, weil jetzt ruft er die ersten Jünger. Und das lesen wir im Matthäus 4, Vers 18 und folgende. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, also immer am gleichen Ort, sah er 2 Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer. Denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Was fällt euch auf bei Jesus, wenn er ihnen begegnet? Könnt laut raus mögen. Er ruft und sie gehen einfach mit. Sie verlieren sogar ihren Vater. Ich spule noch ein bisschen zurück. Er sah zwei Brüder. Jesus sieht die Jünger. Er sieht die Leute. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und dann spricht er sie an. Er sprach zu ihnen. Er wendet sich ihnen zu. Redet sie an. Wie ein Gegenüber. Als Gegenüber. Und nachher ladet er sie ein. Hey, folgt mir nach. Und Jesus macht den ersten Schritt. Ich finde es gerade interessant, die Rückmeldungen. Das sind schon Antworten. Aber vorher hat Jesus so viel schon gemacht. Er hat dich gesehen, er hat dich gerufen, er lädt dich ein. Er macht den ersten Schritt. Er ist am Wirken in deinem Leben, im Leben von diesen Jüngern. Und dann sehen wir, wie die Jünger reagieren. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, wie wirkt Jesus. Er macht den ersten Schritt. Die Fischer arbeiten gerade auf dem See. Die anderen mit ihrem Vater auf dem Land. Und sie werden nicht weiter beschrieben. Man hätte zwar erwarten, dass da steht, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas waren begabte Redner. Deshalb rief sie Jesus zu sich. Oder Jakobus, den Sohn Zebedäus, und Johannes waren mutige Menschen, die ihr Leben schon immer für andere hingegeben haben. Deshalb machte sich Jesus auf und rief sie als seine Jünger. Das wäre schon noch cool, wenn das so drinnen würde stehen. Ich glaube, das wäre katastrophal, wenn das drinnen stehen. Das steht alles nicht. Es wird von keinerlei Begabung geredet. Nicht einmal, ob sie fleissig oder ob sie erfolgreich sind. Es sind stinknormale Menschen wie du und ich. Sie wissen nicht einmal, wem sie eigentlich begegnen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich glaube, wir haben am Anfang, als wir das Leben mit Jesus gestartet haben, auch nicht genau gewusst, wer uns da begegnet. Und was das für eine Geschichte mit dem wird sein, oder? Kürzlich hat mir jemand erzählt, jemand im Rahmen des Live on Stage hat sie einfach gerufen, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe, sie hat einfach ans Kreuz gegangen und dann ist sie einfach gegangen. Und dann hat sie dann gefragt, ja, wer hat dich denn gerufen? Und dann hat sie gesagt, ja, der innen. Eine innere, klare Stimme. Ist doch genial, oder? Aber wenn sie Gott nicht kennt, kann sie das auch nicht besser beschreiben. Es ist jemand, der sie gerufen hat. Aber weil keine Beziehung da ist, weil noch nicht so viel da ist, weil man noch nicht Erfahrungen hat gemacht mit ihm, ihn noch nicht so kennt, noch nicht weiss, wie er redet, dann kann man höchstens sagen, ja, jemand hat mich gerufen. Und ich wage mal so zu denken, auch die Jünger hätten gesagt, ja, jemand hat mich einfach in die Nachfolge gerufen. Je mehr wir von Jesus erfahren, genau gleich geht es an den Jüngern, ihn erleben, Erfahrungen mit ihm machen, desto mehr lernen wir ihn kennen und können ihn besser beschreiben und hören sein Reden klarer. Wir entdecken Schritt für Schritt das Privileg, ihn zu kennen, weil wir mehr und mehr realisieren, wer er ist. Und Die Jünger haben auch keine Ahnung, wie schnell sich die Weltgeschichte wird ändern wird und sie werden ein Teil sein davon. Nur 3 Jahre nach der Berufung der Jünger findet ein einmaliges Ereignis statt. Karfreitag. Und Ostern. Das Passafest. Das feiern wir in der kommenden Woche. Und der Tod und die Auferstehung von Jesus prägen die Weltgeschichte bis heute. Und viele Lebensgeschichten genauso. Auch meine. Und denken wir jetzt weiter mal bei diesen Jüngern. Jesus hat sie gerufen und sie haben keine Ahnung gehabt, wie plötzlich sie ein Teil von dieser Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen sie werden. Jesus hat sie berufen in die Nachfolge, sie sollen ihm nachfolgen. Und für ihn war es klar gewesen, dass er seine Geschichte genau mit diesen Leuten schreiben will. Wer hätte das ahnen können? Damals kein Mensch. Und genau gleich, wie Jesus ganz einfach die Jünger damals gerufen hat, ruft er auch dich. Sein Wunsch ist, dass du selber ein Teil von dieser Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen wirst. Du sollst seine Hinwendung, seine Annahme und seine Gnade selber erfahren. So wie es die Jünger erfahren haben. Jesus hat sie am Anfang eingeladen und sie haben ihn staunend begleitet. Und er hat sie erst dann herausgefordert, wo sie seine Liebe und seine Gnade haben dürfen erfahren, damit sie die dürfen teilen. Haben wir eine Ahnung davon, wie Jesus uns erstens liebt und zweitens uns beruft und befähigt, damit er mit uns die Weltgeschichte will ändern, kann ändern. Die Geschichte der Jünger und die Berufung der Jünger und die ganze Geschichte, die wir in diesen 4 Evangelien haben, zeugt ja nur davon. Und über die Jünger steht nur das absolut Wichtigste, was wir schon zusammengefasst haben vorher. Sie lassen sich einladen, sie lassen alles liegen, sie setzen alles auf die Karte von Jesus. Sie sind bereit, mit dem Unbekannten zu entdecken und von ihm geprägt zu werden. Sie stellen sich ihm zur Verfügung und sind einfach mal gespannt, was Jesus machen wird. Und dann habe ich mir die Frage stellen, wie steht es denn um meine Bereitschaft? Jesus spricht auch dir heute zu, folge mir nach. Und das hat nichts mit Leistung zu tun. Es ist eine liebevolle Einladung, ihm nachzufolgen, auf ihn zu schauen. Und wenn er uns ermutigt, dieses oder jenes zu tun, sagen, du bist ja da. Also komm, wir wagen es miteinander. Hier möchte ich zur Ehre von Gott und für euch als grosse Ermutigung einfach etwas erzählen, wie das im Alltag könnte aussehen. Und alle, die im Gebetschat von der FMG Bern stehen, die kennen die Geschichte schon, aber es ist eine richtig schöne God-Story. Eine Story, wo man sehen darf, wie Gott selber seine Geschichte schreibt. Sandra Zöcher und ich haben so ein Büro in einem Block drin und wir haben dort erfahren, dass jemand, der extremst Schmerzen immer wieder hat, Heilung hat dürfen erleben, weil irgendjemand aus der Familie an einem heilen Geld hat geschickt. Und wir haben beide den Eindruck gehabt, da sollten wir etwas machen. Die Information, die wollen wir nicht einfach so annehmen. Wir haben einen Jesus, der so die Kraft und die Macht hat, die dürfen einzugreifen. Also haben wir schnell austauscht zusammen und dann habe ich gesagt, hey, wir könnten für dich beten, wenn du das möchtest. Und sie hat dann eingewilligt. Und Sandra und ich haben uns dann an dem Termin getroffen. Und am Tag waren wir sowas von bloody gewesen. Also schon die ganze Woche vorher. Richtig schwach. Und wir haben uns gefragt, was wir da überhaupt machen. Was lassen wir uns da eigentlich ein? Und als ich das letzte Mal eben schon gebetet habe, ist es noch viel schlimmer geworden mit dieser Frau. Und ich habe gedacht, nein, jetzt provozierst du es ja noch, es wird noch viel schlimmer. Dann sind wir hergegangen und wir haben einfach Gott gebetet, dass er in die Lebensgeschichte von dieser Frau eingreift. Und wir haben genau gewusst und auch gespürt, wir können nichts tun. Wir können aber einfach als Kinder von Gott leben und sein. Und das, was wir sind, dürfen wir rauszutragen. Wir stehen Gott zur Verfügung, ohne Krampf, aber auch ohne Kraft, damit er wirklich ganz nach dem Motto: Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so sind wir in das Stegenhaus gestartet, sind aufgegangen, haben die Geschichte aus der Kinderbibel erzählt, wie Jesus den Sturm kann, beruhigen und wie den stürmischen Zeiten kann eingreifen kann. Und dann haben wir eben gefragt, ob wir beten dürfen. Ja, und dann haben wir einfach ganz einfach gebetet. Wir haben einfach Jesus ins Zentrum gestellt, haben ihn gebeten, dass er eingreift. Da gibt es keine magischen Sätze oder irgendetwas. Es ist einfach ein einfaches Gebet. Wir sind wieder gegangen. Wir haben nicht gewusst, was jetzt passiert ist. Im Moment selber ist nichts passiert. Und zwei Wochen später bin ich das Pärchen besuchen. Ich mache die Türen auf und es war einfach eindrücklich gewesen. Der Ehemann, der hat gestrahlt, der hat Witze gemacht, der war ulkig gewesen, ist jetzt aber nicht der Typ, so habe ich noch nie erlebt vorher. Die Spannung, die da war, mit all dem Leiden, ist weg gewesen. Und dann sagen sie, als ich sie angesprochen habe, was das passiert ist, sagen sie, seit zwei Wochen, also nicht vier Tage wie beim Heiler, seit zwei Wochen haben wir die grossen Peak von diesen Schmerzen, sind nicht mehr da. Das ist doch eindrücklich. Da kann man Gott einfach Danke sagen. Er greift ein. Und das ist ein riesiges Privileg, das wir einfach haben und dürfen sagen, okay, wir sind einfach seine Kinder. Wir lassen uns herausfordern, wir bringen Jesus in die Stube, in die Schlafzimmer, in die Bereiche, in die Leben, wo die Leute sind und Gott greift ein. Und unser Part ist noch, jetzt verfügbar zu sein. Das finde ich eine mega Ermutigung, es berührt mich richtig. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Jesus sagt, oh, jetzt muss ich da wieder vorgehen. Jesus sagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. So ein bekannter Satz. Je nach Prägung und Begabung verbinden wir die Verse mit Evangelisation oder Evangelisieren. Jetzt gehen wir ein bisschen fischen. Das meint eine Aktivität. Man kann es tun und man kann es wieder lassen. Wenn Jesus seine Jünger ruft, kommt mir nach und ich mache euch zu Menschenfischern, geht es aber nicht um eine Aktivität, sondern um eine neue Identität. Es geht zuerst darum, wer wir sind. Wir sind Menschenfischer. Jesus sagt also, folg mir nach, ich will euch eine neue Identität geben. Keine Angst, ich kann sie nicht bedienen. Und vielleicht ist gleichzeitig, ich habe Angst, ich kann sie nicht bedienen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir sehen so eine Fischerroute. Hä? Au. Ja, so. Also, ich kann euch vorstellen, wie das aussieht. Ihr seht, mein Haupthobby ist Fischen. Oh, es ist so verdreht. Ist gut. Also. Ist das eine Aktivität? Oder ist das eine Berufung? Jetzt kann man nicht jenen sagen, ja, das ist eine Berufung zu fischen, das ist mein Leben. Ah, jetzt geht's. So. Mann, jetzt würde ich aufpassen. Das wieder aufziehen. Gut, so, also. Wir tun die mal symbolisch da her, sonst geht es immer noch runter. So. Wo bin ich gewesen? Ja, ich wollte euch zum Menschenfischer machen. Triggert das nicht euch auch so wie mich? Im Kontext von der Berufung der vier Fischer macht das irgendwie so richtig Sinn. Oder? Sie sind ja Fischer, das ganze Leben lang haben die gefischt. Und jetzt kommen sie eine neue Identität über. Sie müssen nicht nochmal weiter fischen auf dem Land, auf dem See, im Meer innen, sondern er schenkt ihnen eine neue Identität und das formuliert in dem, dass er wäre zum Menschenfischer. Aber das hilft mir überhaupt nicht als Robby, der im 21. Jahrhundert lebt, wenn ich nachdenke, wie ich das Evangelium mit Menschen teile. Was geschieht mit Fischen, wenn ich sie gefischt habe? Wir tun uns ja verbinden im Glauben, darum muss jetzt das Baby dran glauben. Was passiert mit Fischen, wenn ich sie gefischt habe? Sie sind tot. Sie werden gegessen, grilliert. Die Fische gehören ins Wasser. Dort leben sie. Und wenn man sie fischt, sind sie eben tot. Ist es jetzt wirklich die Botschaft, die Jesus möchte sagen? Yes! Was geschieht mit diesen Fischen? Sie sind tot. Was geschieht mit Menschen, wenn sie Jesus nachfolgen? Sie sind tot. Nein, die werden so richtig lebendig. Das passt doch nicht miteinander. Die tauchen so richtig auf. Der Geist Gottes wirkt in ihnen. Sie werden so richtig lebendig. Sie sprudeln. Sie haben etwas Neues entdeckt. Sie haben eine neue Identität in ihnen. Das Alte ist wie vergangen. Oder man merkt, wie es Schritt für Schritt vergeht. Und etwas Neues bahnt sich an. Eine neue Hoffnung, eine Versöhnung, eine tiefe Liebe. Die wird so unterschiedlich beschrieben, was passiert. Aber die sind nicht tot. Also hinkt das Bild für uns heute mit Menschenfischer werden. Und dazu kommt ein anderer Aspekt dazu. Sie sind erstens nicht tot, die gefischt werden. Und sie sind auch keine Objekte. Fische sind Objekte, wo wir fischen. Sind Menschen in unserem Umfeld Bekehrungsobjekte? Tun wir ihnen jetzt etwas? Müssen wir sie mit Trickli fangen? Der Martin Buber ist ein jüdischer Religionsphilosoph, der hat mal gesagt, bei Jesus waren die Menschen nie ein Es, sondern immer ein Du. Und in der echten Begegnung mit dem Du entfaltet sich die Kraft des Evangeliums. Wir gehen nicht evangelisieren, Gott die Leute mit Trickli einholen, schauen, wie man das machen könnte. Wir tun sie nicht reduzieren auf eine Sache, wo wir jetzt das Evangelium drüber stülpen müssen. Sondern das, was hier zum Ausdruck kommt und auch das, was Jesus sagt seinen Jüngern und die ganze Art, wie Jesus vorwärts geht, zeigt nichts anderes, als dass er die Menschen liebt und den Menschen, die ihm nachfolgen, eine neue Identität schenkt, damit die Kraft vom Evangelium durch sie, wie sie es erlebt haben, darf über andere Menschen im Gegenüber auf Augenhöhe darf geteilt werden. Darum umschreibe ich Matthäus 4,19 gerne so. Also, es heisst, folgt mir nach. So werdet ihr eine richtig gute Nachricht für die Menschen um euch herum. Man wird eine Identität. Das ist nicht mehr das Machen. Eine so gute Nachricht, dass sie auch anfangen, mir nachzufolgen. Anstatt zu evangelisieren, lasst uns lieber darüber reden, wie wir eine gute Botschaft, die gute Nachricht für andere Menschen können sein. Sie. So haben wir das griechische Wort Evangelium durch das deutsche Wort eine gute Nachricht ersetzt und aus einer Aktivität ist eine Identität geworden. Eine gute Nachricht sein. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Wie wäre es vielleicht, wenn man das Wort, ich provoziere vielleicht ein bisschen, aber ich meine es sogar noch ernst, das Wort evangelisieren aus unserem Wortschatz streichen und mit der einfachen Frage ersetzen, wie können wir eine gute Nachricht sein für die Menschen um uns herum? Wie kommen wir in eine Identität hinein, wo anderen Menschen auf Augenhöhe begegnet und wir distanzieren uns von einem Aktivismus, von einem Tun. Und das funktioniert auf allen Ebenen. wie kann ich in meiner Familie eine gute Nachricht sein? Wie können wir als Familie eine gute Nachricht für unser Umfeld sein? Wie kann eine Gruppe von Christen eine gute Nachricht in ihrem Quartier oder in ihrem Beziehungsnetzwerk sein? Wie können wir als FMG Bern für unser Umfeld eine gute Nachricht sein? Und so wird aus einer Aktivität eine Identität, nämlich eine gute Nachricht sein. Und plötzlich wollen alle mitschaffen. Plötzlich können auch alle mitspielen. Weil nicht nur die extrovertierten Sprachbegabten, oder wie es ein Freund von mir formuliert, Ninja-Christen, eine gute Nachricht sein können. Und dann geschieht etwas Wundersames. Anstatt mit viel emotionalem, finanziellem und zeitlichem Aufwand zu evangelisieren, entdecken wir gemeinsam, in wie vielen Menschen in unserem Umfeld Jesus schon am Wirken ist. Und ich brauche es jetzt trotzdem noch, evangelisieren in Anführungszeichen macht Freude, weil ich ein Teil darf sein. Sein. Und Gott so darf zur Verfügung stehen. Die gute Nachricht, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ich lese euch ein Wortspiel von einem Pastor aus der Schweiz vor und es lässt mich nicht mehr los. Also wenn ihr es haben wollt, könnt ihr es dann noch sagen, ich würde es nicht zur Verfügung stellen. Und es bringt das Sein oder Nichtsein von der Gemeinde oder von den Gläubigen pointiert auf den Punkt. Also. Wenn wir uns aufmachen, um zu evangelisieren, beginnen wir oft mit dem Organisieren. Mit dem Ziel, Menschen in unserer Kirche zu zentralisieren. Oder wenn das nicht klappt, sie doch wenigstens irgendwie zu kolonisieren. Wir versuchen sie mit blendenden Rhetorik zu hypnotisieren und merken nicht, dass wir sie nicht selten vielmehr narkotisieren. Dazu versuchen wir, unsere eigenen Leute zu mobilisieren. Manche fassen das eher auf, als dass wir sie tyrannisieren, weshalb wir sie faktisch paralysieren. Die einen verstehen Evangelisieren so, dass sie primär die Gesellschaft kritisieren. Bei diesen kommt das dann an, als wolle man sie terrorisieren. Um anzukommen, meinen andere, müsse man die Botschaft harmonisieren. Da und dort vielleicht auch etwas frisieren. Oder zumindest mit reizvollen Zusätzen garnieren. Doch will die Bibel tatsächlich auf solche Weise ihre frohe Botschaft platzieren? Nein, die Bibel will die Botschaft so heute nicht platzieren. Damals wie heute ruft Jesus Menschen, damit sie ihm nachfolgen. Und anstatt neue Aufgaben schenkt er ihnen eine neue Berufung, eine neue Identität. Als sein Kind, als sein Nachfolger sind wir eingeladen, mit dem an der Seite vorwärts zu gehen und so eine gute Nachricht dürfen zu sein. Ich will mehr und mehr aus dem Sein herausleben. Und das fängt sicher nicht an mit Evangelisieren oder Organisieren, sondern damit der Frage nachzugehen, wie kann ich aus dem Sein heraus leben? Ich stehe einfach mal zu dem, was ich bin und fühle. Ich bin müde. Ich bin mir glücklich. Ich bin zufrieden. Ich bin am Trauern. Ich bin am Anschlag oder ich bin gewundrig. Und bevor ich ins Tun versinke, starte ich einfach mal aus dem Sein. Ich starte meine Arbeitswoche im Gebet, im Austausch mit Gott, bei ihm in der Ruhe. Bei der Fahrt ins Geschäft bete ich für mich und für sie und für all die Themen, die das Geschäft betrifft. Meine Bitte ist, dass auch mein Sein auf ihn hinweist. Oder ein dritter Weg ist, ich überlege mir und ich entdecke neue Schritte, wie ich für andere eine gute Botschaft kann sein. Manchmal ist es einfach eine gute WhatsApp-Nachricht. Eine Zeit für einen Quatsch, wo plötzlich zu einem ernsten Gespräch kann mutieren. Ein echtes Nachfragen. Leute an unserem Leben einfach Anteil haben. Oder ein vierter und letzter Gedanke ist, meine Beispiele von unserer Nachbarin und das Gebet. Ich wage den Schritt mit Glaubensgeschwistern für das Gebet und ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind von Gott und ich habe ein Privileg, für andere zu beten. Und Gott wird unser Gebet erhören und so handeln, wie er es will. Und ich darf schwach, ich darf K.O. sein, ich darf zweifeln sein, aber ich darf wissen, seine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Und mit dem, wo ich bin, darf ich von Gott kommen und mich brauchen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und ich gebe euch am Schluss jetzt noch zwei Fragen mit. Die kennt die Frage: Was sagt dir Gott heute Morgen? Und wie kannst du ganz konkret darauf reagieren? Wir genießen den Moment der Ruhe und ich schließe ab mit dem Gebet.